Am Montag fängt nach den Winterferien in Berlin die Schule wieder an. Selten hat sich in einer Woche Ferien an einer Schule so viel verändert wie am katholischen Canisius-Kolleg in Tiergarten. Nachdem bekannt wurde, dass zwei ehemalige Priester in den 70er und 80er Jahren Schüler sexuell missbraucht hatten, gab es in dieser Woche nun noch mehr schockierende Neuigkeiten. Demnach sind dem Jesuitenorden die Vorfälle schon jahrzehntelang bekannt gewesen, doch Hinweise von Schülern, Eltern und von einem der Täter selbst wurden einfach ignoriert. Auch Details über die Art der Übergriffe, wie Priester sich an Kindern und Jugendlichen vergangen haben, sind in den vergangenen Tagen bekannt geworden. Es gibt neue Verdächtigungen gegen ehemalige Lehrer und immer mehr Opfer brechen ihr Schweigen. Lehrern und Schülern zu helfen, über das Thema Missbrauch zu sprechen und Präventionsprogramme für Schulen zu entwickeln, das ist ein Teil der Arbeit des Berliner Vereins Strohhalm, der Fachstelle für Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen in Berlin-Kreuzberg. Ich habe dort die Diplompädagogin Uli Freund getroffen und sie gefragt, wie man sich die Stimmung in den Klassen vorstellen muss, wenn nach solchen Neuigkeiten die Schule wieder anfängt.
Man muss sich vorstellen, dass jeder Schüler, jeder Lehrer, jede Lehrerin, jede Schülerin als Teil dieser Institution mit dem Geschehen in Kontakt geraten ist. Also jeder wird sich ein Stück weit damit identifizieren, mit den Opfern, mit den Tätern. Und wenn ich so sage, mit den Tätern, damit meine ich, als Canisianer in der Öffentlichkeit sich darzustellen, ist bestimmt für jede Schülerin und jeden Schüler zurzeit schwierig. Denn automatisch wird auf die Kinder projiziert, dass sie Teil dieses Geschehens seien und das spüren sie. Also diese Fragen müssten in den ersten Tagen mit den Kindern besprochen werden, geklärt werden, wer die Schuld an diesen Vorfällen trägt, nämlich ausschließlich die Täter, die es waren, nicht das Kollegium und auch nicht die Schüler und Schülerinnen.
Sie haben gerade gesagt, dass das Thema Schuld nicht beim Kolleg zu suchen ist. Jetzt hat aber ja auch der Rektor selbst gesagt, dass er schon die Schuld auch bei der Schule sieht, dass da regelrechte Kartelle des Schweigens entstanden sind.
Da würde ich dem Rektor auch recht geben. Natürlich gibt es Mitverantwortung, auch wegen mir auch Mitschuld. Trotzdem darf die ganze Frage nach den Strukturen, nach den Bedingungen, die Missbrauch erleichtern, nicht dazu führen, die Schuld von den Tätern wegzunehmen.
Bei Ihrer Arbeit gehen Sie davon aus, dass Erwachsene den Gefährdungsgrad ihrer Kinder beeinflussen, indem sie durch ihre Erziehungspraxis missbrauchsbegünstigende Faktoren fördern. Was ist denn damit gemeint?
Damit meinen wir zum Beispiel, dass Täter immer dann ein leichtes Spiel haben, wenn Kinder so erzogen werden, dass es zu ihren Strategien passt. Ich nehme mal die ganz einfache Strategie, Kinder, die sehr autoritär erzogen werden. Autoritär im Sinne von, dass sie keine Möglichkeiten haben, Erwachsenen in ihrer Familie zu widersprechen, dass sie nicht um ihre Meinung gefragt werden, wo das Wort eines Erwachsenen alles gilt. Dieser Erziehungsstil, dieser sehr autoritäre, den haben wir häufig in konfessionell geprägten Familien, häufig in traditionellen Familien. Diese Kinder sind stärker gefährdet, weil die Täter ein sehr einfaches Spiel mit ihnen haben, denn sie werden ihnen gehorchen. Was der Täter will, wird gemacht, er ist schließlich erwachsen. Und da können Eltern ganz einfach verändern. Sie können sich öffnen, sie können einen demokratischen Erziehungsstil immer stärker suchen und leben und damit den Kindern, sage ich mal, diesen Risikofaktor nehmen.
Sie haben es gerade schon angesprochen, wir haben es jetzt hier mit Schulen zu tun, die einen konfessionellen Überbau haben, also die katholische Sexuallehre und der diskriminierende Umgang mit Homosexuellen in der katholischen Kirche wurde ja nun auch in den letzten Tagen schon ausreichend problematisiert. Was denken Sie jetzt von der Sicht der Prävention her? Wie kann man an sowas rangehen?
Ich denke, für die Prävention ist das Thema Sexualerziehung zentral. Über Sexualität gut informierte Kinder werden weniger leicht zum Opfer, weil man ihnen nicht alles erzählen kann. Die Kinder, die gut aufgeklärt sind, wissen auch, was normal ist, was man darf, was man nicht darf, was man mit sich selber darf, mit anderen und was Erwachsene dürfen. Und in diesem Zusammenhang ist es auch sehr präventiv, den Kindern den Unterschied zwischen Sexualität und sexueller Gewalt beizubringen. Dass Sexualität all das ist, was dem Menschen gegeben ist, was dem Körper und den Sinnen Freude macht, sage ich mal so. Und sexuelle Gewalt da anfängt, wo man mit Sexualität andere quält, anderen Unrecht tut. Kinder müssen zum Beispiel, das würde ich auch dem Kollegium im Canisius-Kolleg empfehlen, Kinder müssen sehr deutlich erfahren, dass die Vorfälle, die es da gab, keine Sexgeschichten sind, sondern Vorfälle von sexueller Gewalt. Weil sexueller Missbrauch niemals eine Form von Sex ist. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und so kann man auch besser erklären, dass das eigentlich nicht viel mit Homosexualität zu tun hat. Gut, die Täter sind männlich, die Opfer sind meistens männlich in diesem Fall. Und trotzdem bleibt es ein Verbrechen. Homosexualität ist eine Frage von Sexualität und nicht von sexueller Gewalt. Ja, also diese Unterschiede, ich denke, die muss man jetzt sehr, sehr deutlich aufziehen.
Sagt Uli Freund vom Verein Strohhalm, der Fachstelle für Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen in Berlin-Kreuzberg.